Herzlich willkommen zu Metro Laut und zwar dem Jahresrückblick 2011, den wir verspätet nachschieben. Hier mir gegenüber sitzt Kalle Kornblum. Vorlesen, also Kalle liest einen Artikel vor und ich muss dann raten und umgekehrt. Dafür geben wir Punkte und wir versuchen.
Also was musst du raten, von wem der Artikel ist?
Nämlich. Von wem der Artikel ist, was es für ein Blog ist. Vielleicht weiten wir das auch noch aus auf Twitter, aber wir machen erstmal Blogs. Okay, wer will anfangen? Ich könnte dann auch mitraten, das ist ja auch so der Effekt, dass man sich denkt, ah scheiße, kenne ich doch. Und ich fange einfach mal an.
Ja.
Israel. Eigentlich wollte ich diese Woche nach New York, um dabei zu sein, wenn Rupert Murdoch seine iPad-Zeitung The Daily vorstellt. Dann kam Ägypten.
Ich weiß es. Richard Kutia, ja.
Richtig, das war sehr schnell. Genau, also so funktioniert das Spiel.
So funktioniert das Spiel. Okay, mein erster. Hurra, hurra, Republika. 3000 Blogger auf einem Haufen. Viele Deutsche haben noch nie einen Blogger in freier Wildbahn gesehen. Aus der Rubrik Geh Hilfe, hier eine kurze Begriffserklärung.
Richard Kutia. Okay, dann habe ich etwas anderes. So, der Alleinvertretungsanspruch für die digitale
Gesellschaft. Ja, den hatte ich auch, Nicolo Mann.
Scheiße, Mann. Das ist ja viel zu schnell hier.
Okay, ich wieder. Oh Mann, was da gerade alles im Netz rumbrodelt. Ich wollte ja zu Republika nichts mehr sagen, weil ich fand, dass ich 2009 schon alles gesagt habe. Aber so ein bisschen irritiert bin ich ja doch plötzlich, dass Markus da plötzlich aus dem Nichts einen Lobbyverein herbeizaubert, der dann auch noch Vertretungsansprüche für das Internet erhebt. Inhaltlich erscheint mir das Programm der Republika dieses Jahr weniger schlimm als 2009. Klar, man könnte sich jetzt darüber amüsieren.
Fefe?
Ja.
Stimmt, der hatte 2009 richtig draufgeschlagen. Jetzt muss ich mal. Über Twitter bin ich heute auf eine relativ neue Broschüre gestoßen, die sich gegen Linksextremismus richtet. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Demokratie stärken, Linksextremismus verhindern. Es scheint sich ja gerade die Erkenntnis durchzusetzen, dass von rechts deutlich größere Gefahr für die Gesellschaft droht als von links und beides vielleicht doch nicht das Gleiche ist. Die Broschüre ist vorher entstanden und weil Eckhard Jesse die wissenschaftliche Beratung übernommen hat, ist keine Besserung zu erhoffen.
Ziel der Broschüre. John F. Nebel, Metronaut?
Nein. Ziel der Broschüre ist, Lehrerinnen und Lehrer mit Material zu versorgen. Ich will hier nicht behaupten, sie enthielte demagogische Ansätze, aber einiges war schon überraschend. Ein paar Highlights. Alle Varianten des Extremismus negieren demzufolge die Pluralität der Interessen, das damit
verbunden. Anne Roth?
Ja.
Okay, Moment. Jetzt bin ich wieder dran.
Ja.
Als am 19. Februar zehntausende Menschen gegen Nazis in Dresden protestieren, ließ die Polizei über 4,5 Stunden die gesamten Handyverbindungsdaten großräumig mitschneiden und wertete diese aus. Betroffen war von der mit großer Sicherheit rechtswidrigen Maßnahme nicht nur
etwa... Das ist Metronaut, oder?
Ja. John F. Nebel.
Mein Interesse für Sprache und ihre Funktion besteht nicht
Maha.
Erst... Nein, besteht nicht erst seit meinem neuen Buch Wortschatz.
Sascha Lobo.
Scheiße, das war zu einfach mit diesem Buch.
Okay, kommen wir jetzt ein bisschen schwieriger, aber eigentlich gottlos einfach. Der Titel des Beitrags lautet Guten Morgen und der Text lautet John Lennon, Come Together.
Okay, das war's.
Es gibt noch ein YouTube-Video.
Das ist Nerdcore.
Nein.
Dann ist es Spreeblick.
Genau, Tanja Häusler bei Spreeblick.
Moment, das hatten wir schon. Wir haben also seit vielen Jahren eine braune Armeefraktion im Lande, die Polizisten umbringt und landesweit Dönerbudenbesitzer umbringt. Und der Verfassungsschutz merkt nichts davon. Weil, warum eigentlich? Die haben doch mehr V-Männer als normale Mitarbeiter bei der ganzen Nazi-Organisation. Beim Thüringer Heimatschutz haben sie sogar den Chef gestellt. Anders ausgedrückt finanziert der Verfassungsschutz seit Jahren Nazi-Gruppierungen und gibt ihnen logistische Hilfe, während ihre Enforcement-Arbeit sich praktisch vollständig auf das Herbeihalluzinieren, Überwachen und
unterdrücken. Fefe.
Ja, okay. Das hast du jetzt an der Enforcement-Arbeit erkannt oder am Herbeihalluzinieren? Okay, die sind immer viel zu einfach.
Ich hab einen. Auf meinem ersten Computer, einem C64, stand Personal Computer. Mein Vater erklärte mir, dass es mein persönlicher sei und der Name nichts mit Personal zu tun habe, zu dem ich nun gehöre.
Indiskretion Ehrensache?
Nein. Nein. Ich wünschte mir, er hätte das damals noch viel mehr Menschen erklärt. Wie viel versprach er mir, der C64, allein mit der Basic-Kommandozeile? Niemals würde ich das volle Potenzial dieser Programmiersprache, alle Möglichkeiten, die dieser Rechner mir bot, eigenhändig ausnutzen. Aber ich hätte es tun können. Für meine folgenden Ausführungen ist das ein wichtiger Punkt. Irgendwann stand an seiner Stelle ein richtiger PC und daneben ein Modem. Über BTX waren komische Dinge zu sehen. Inhalte, die von anderen Computern kamen.
Ah, der Computer telefonierte. Ja, ja, das ist Linus Neumann bei Netzpolitik, ne?
Ja, Linus Neumann, genau. Netzpolitik.org.
Okay. Sekunde. Jetzt sind wir schon hier durch. Ah, ich hab ja noch einen hier. Die Apple-Fanboys und Girls haben es in dieser Tage nicht ganz einfach. Es vergeht ja kaum ein
Fahrkrieger.
Nein. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem Apple nicht aufs Maul bekommt. Und das zu Recht. Die jüngste Nummer des Konzerns, das iPhone speichert alle Standorte des Besitzers in einer unverschlüsselten Datei auf dem Handy ab.
Richard Gutjahr.
Nein, der würde doch nie sowas Kritisches über Apple schreiben. Apple hat die Nutzer darüber nicht informiert, sich aber den AGBs die Zustimmung geholt.
Netzpolitik.org.
Dass sich diese Daten auch nutzen können, dürfen.
MS Pro.
Nein, ich muss vorweg zugeben, dass ich mit zwei Geräten von Apple arbeite und diese auch ganz gerne benutze seit Jahren, aber diese ganze unkritische Fanboy-Mischpoke kotzt mich an. Die Apple-Jünger sind ja so dermaßen merkbefreit, dass einem die Fußnägel bis über den Spann
Metronaut.
Ja, richtig.
Schon der Fliebel.
Okay. Ich muss hier mal ein paar neue Dinger raussuchen.
Also jetzt, der ist auf jeden Fall etwas schwieriger, den ich hier habe. Dann, warte, ich hab einen für dich. Ich habe einen, der wird dir gefallen, den findest du auch sofort, aber das dauert noch ganz kurz. Ich muss, dieses Block hat keine Suchfunktion. Was ist das denn, ein Block ohne Suchfunktion?
Richtig gut, ja.
Nee, der hat eine Suchfunktion. Das finde ich immer witzig, die Leute, die meinen, man könnte dann nicht mehr suchen, aber man kann ja trotzdem nämlich mit Fragezeichen S gleich. Nun hat sich Hoch 21 positioniert zu der Aktion. Das ist auch vollkommen okay so. Er soll natürlich mit dem Geld machen können, was er will. Das habe ich im Spendentext ja auch schon so angedeutet. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Leider habe ich das deutliche Gefühl, dass sich Hoch 21 von dem Shitstorm hat einschüchtern lassen. Ich MS nehme Pro. Ihm das nicht
übel. Die Spendenaktion
für Hoch 21. 2.500 Euro, damit er wieder twittern kann. Jetzt gleich mal kurz das Päuschen machen fast, ne?
Ja.
Ich habe noch einen für dich, der wird schwieriger. Ich weiß gar nicht genau, ob du den, doch, den kennst du auch. Gestern Nachmittag hat Markus Beckedahl auf der Republika seinen neuen Verein Digitale Gesellschaft e.V. vorgestellt. Ein Verein, der vor einem Dreivierteljahr gegründet wurde und nun bald die Gemeinnützigkeit erhält. Die Idee dahinter, dasselbe machen wie schon bei Netzpolitik.org, aber mit einer besseren Struktur, die auch Spenden annehmen und Leute anstellen kann. Nee. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Und dann ist da der Name. Der Name ist gleich mehrfach problematisch. Er besetzt den Begriff digitale Gesellschaft. Man muss immer sofort klarstellen, ob man den Verein meint oder die richtige digitale Gesellschaft.
Ja, ich
schon gestern im Gespräch drauf eingegangen. Der geht noch weiter, warte, der wird irgendwann noch schärfer.
Ja, Mr. Topf.
Genau, Mr. Topf.
Ein verregneter Vormittag im Mai. Eine engagierte Gruppe von Studenten hatte zum Protest aufgerufen. Ein hübscher Laster wurde bemalt und angekarrt. Eine Bühne ist installiert und ein Stand mit Infomaterial über die düstere Zukunft der Hochschulen befindet sich am Wegesrand. Es ist noch vor 12 Uhr und der harte Kern der Studiengebührengegner hat sich bereits versammelt. Ein Teil trinkt Bier, ein anderer Teil sieht erschreckend ungepflegt aus. Buttons werden von bunthaarigen und gepiersten Menschen verteilt, die einen bösartig anschauen.
Scheiß Bullen,
sagen die Buttons. Neben der Aufforderung, keine Aussage im Fall einer Festnahme zu tätigen, befindet sich eine Telefonnummer für advokatische Hilfe. Ich trage Stiefel und eine enge Tommy Hilfiger Jeans. Meine Haare sind perfekt gestylt und mein Make-up ist sorgfältig. Die kleine rote Tasche passt perfekt zu meinem roten Lackgürtel. Mein Handy, ein pinkes Klapptelefon, klingelt. Irgendwas hemmt mich, diesen Anruf entgegenzunehmen. Die Blicke sind unerträglich. Für einige bin ich bestimmt auch fickbar. Ich fühle mich fehl am Platz.
Nadine Lunch.
Nein, nein, dabei bin ich doch auch gegen Studiengebühren. Bildung muss kostenlos sein und bleiben. Niemals wieder darf der gesellschaftliche Status über den
Kram. Julia gehen. Schramm.
Ja.
Ich hab einen sehr schönen Text, der wird dir gefallen. Es reicht. Wir haben es probiert, wir haben gekuschelt, wir haben es mit Diskussionen versucht. Wir haben argumentiert, wir waren freundlich. Bekommen haben wir nichts. Ja, man führt Dialoge mit der Netzgemeinschaft, wer auch immer das ist. Ja, es gibt die Enquete-Kommission, aber nein, es bringt uns nicht vorwärts. Kein Stück. Ja, das Bewusstsein wurde geschärft. Könnte von Metronaut sein. Doch, was hat es uns gebracht? Nee. Ich sage, radikalisiert euch. Sie sperren das Netz, wir machen es auf. Netzneutralität, machen wir uns unser eigenes Netz. In jedem Fenster einen Router, auf jedem Dach eine Antenne. Funkstrecke von Turm zu Turm. Warum sollen wir weiter warten? Videos werden gesperrt, dann bauen wir halt Proxys.
Ja, das ist der Herr Urbach, oder?
Ja, der Herr Urbach von Telekomix, der sich jetzt im Februar mit Gutenberg trifft und im Dezember mit Peter Altmaier getroffen hat.
Eigentlich ist ja die Demo-Saison noch nicht eröffnet, weil es einfach zu kalt ist. Trotzdem kamen heute um die 500 Leute, andere schätzten sogar 800, zum Potsdamer Platz, um bei strahlendem Sonnenschein, bester Laune und mit lustigen Plakaten dem Lügenbaron die Schuhsohlen zu zeigen und ihn auf sein Schloss zurückzuschicken. Ich bin durchaus beeindruckt, was nicht einmal 2 Tagen Mobilisierungszeit praktisch nur online über Twitter, Facebook und Blogs geht. Es gab sogar eine kleine mobile Soundinstallation, die zwischendurch für den beschwingten Schritt sorgte. Die Staatsmacht hat sich zurückgehalten und die Quote an Spinnern war deutlich erfreulich gering. Und es kamen Leute, die bisher noch nie und wenn vor vielen, vielen Jahren auf einer Demo gesehen habe. Die Altersmischung war groß, von Kindern bis zu Rentnern. Presse war auch gut vertreten und so weiter und so fort. Kleines Update. Ich bin gerade sehr amüsiert darüber, wie schwer sich die Medien mit der Attributierung der Demo tun. Wie? Keine Organisation. Aber, um kurz aufzuklären, ich bin nicht Fefe und die Idee und auch die Anmeldung der Demo ist von Hans Hübner. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass das Prinzip der netzbasierten Spontanorganisation so gut funktioniert, wenn viele Menschen das gleiche Anliegen haben und wir uns mal eben fast spontan zusammenfinden können, um dafür auf die Straße zu gehen. Nee, Frank Rieger.
Frank Rieger. Ah, ich wollte Frank Rieger sagen. Alles klar. TomTom, einer der Marktführer im Bereich Autonavigeräte, hat Tracking-Daten an die holländische Polizei
verkauft. Okay. 140 Zeichen, man kann Leuten folgen und Leute folgen einem.
MSPO.
Dazu wurde die API veröffentlicht und später gab es dann Hashtags zur Sortierung von Tweets, eine Suche und mobile Apps. Dann kam es ein paar Zukäufe, Listen, einen Earl-Shorten und ein integrierter Bilderdienst soll auch noch kommen. Werbung erfolgt derzeit über gekaufte Hashtags und bald soll Werbung im Stream erscheinen. Das ist alles, was bei Twitter im letzten Jahr passiert ist. Nach 360 Millionen Dollar Finanzierung und 45 Millionen Dollar, die für Akquisitionen ausgegeben wurden.
Lummer. Ja. Wenn es um Kohle geht, ist es der Lummer. Ja,
dann kam noch so Brand Merchandise.
Ist es denkbar, dass einer der wichtigsten Medienmanager Deutschlands über Monate in diesem Blog unter einer Vielzahl wechselnder Pseudonyme eine dreistellige Zahl von teils irren Kommentaren abgibt, in denen er auf eigene Beiträge verweist, mich und seine Konkurrenz beschimpft, wüste Verschwörungstheorien strickt
Niggemeier
und seine verschiedenen Identitäten miteinander diskutieren lässt?
Niggemeier.
Es sieht ganz danach aus, aber Konstantin neben Dumont sagt, er war es nicht. Niggemeier, ja.
Wie viele vermutlich schon wissen, hat sich nach dem grünparteilichen Wurmfortsatz der digitalen Gesellschaft nun auch eine Art Internetgruppierung an den Sozialdemokraten vorrunkelt, deren Parteimitglied ich bin. Das ist nach dem Erfolg der Piraten sicher kein Zufall. Alle anderen Parteien suchen derweil händeringend nach irgendwelchen Umarmungsstrategien und da laufen ihnen halt die in die Arme, die sowieso gern schon irgendwo umarmt werden möchten. Systemlinge in Richtung der Parteien, die darauf hoffen dürfen, eine neue politische Decke zu besetzen, Deckmäntelchen für das Netz und sicher bald auf dem einen oder anderen bezahlten Podium. Netzwerken in eigener Sache. Bei den Sozis heißt das D64 und es sind die üblichen Verdächtigen, falls sich noch jemand an den zurückgetretenen Internetbeirat und dessen auch ökonomisch interessiertes Umfeld erinnert.
Weiß ich nicht, wer das geschrieben hat.
Okay, der gleiche Mensch hat geschrieben, Gacker, ha, Metronaut, nein, geil. Hey, das sind doch die Typen von Metronaut, die 2000 das ultimative Internetmagazin für die Stadt machen wollten und dann letztlich der Palmi Content AG in München aufgesessen sind, für die sie dann Content liefern sollten, den Wer Palmi über die Tanto AG verkloppen wollte. Schrei. Und die machen jetzt mit, es sagst, hey, das waren doch selbst so, wir bauten uns jetzt aus und finden das großartig, weil spätestens in einem Jahr sind wir die größten Typen. Mittiger als deren Posertum ging doch gar nicht.
Wer ist das?
Zumindest aus unserer kleinen schwabiger Munich-Area-Sicht auf die Berlin-Region. Und die gibt's noch, die waren doch zwischenzeitlich mal eingestellt. Naja, alle kriechen sie irgendwann wieder aus den Löchern und hoffen, dass die alten Pleiten vergessen sind. Na komm, ich meine, der ist bekannt für Rants aller Art. Blogger der frühen Zeit eher, heute nicht mehr so.
Ich dachte, alle SPD-Mitglied-Blogger sind irgendwie bei D64.
Ich mache noch einen anderen auf.
Ja, aber das ist völlig SPD. Aber es ist keiner, den wir schon hatten.
Nee, den hatten wir noch nicht. Die selbsternannten Vertreter der Blogger und Internetaktivisten beim Vortäuschen von Bürgeraktionen im Auftrag der Grünen Berlin mit Kameras, Promis und allem, was dazugehört, wie plötzlich aufpoppende Kommentatoren, die die Veröffentlichung gar nicht mögen. Okay, ich mach mal hier nicht weiter.
Sag mal, wer das ist.
Ach komm, der ist...
Er hört sich jetzt nicht an wie jemand, den ich lese.
Es ist... Habe ich den Namen vergessen? Rebellmarkt, kennst du doch hier. Nee. Don, nicht Don Dahlmann, sondern der andere.
Don Alfonso.
Don Alfonso. Ach so,
ja, ich sage ja jemand, den ich nicht lese. Es gibt ja, es hält sich ja kleiner Blogosphären-Snack. Es gibt ja so zwei Leute im Internet, die immer so richtig guten Qualitätscontent liefern, wo man sofort merkt, die haben richtig viel nachgedacht. Und das ist Fix MBR und Don Alfonso, die weitläufig eigentlich nur noch bekannt sind als Fix und Fonsi.
Okay, weiter, ich will raten.
Ja, also ich muss mir ganz kurz überlegen, ob ich nicht hier jetzt für dich rausgrabe. Liebe Panikmacher, ich hasse euch. Ihr unsäglichen Spielverderber, die iPhone-Bewegungsdaten waren ein toller Ansatzpunkt, um über den Umgang mit persönlichen Informationen aufzuklären. Wenn man sich die Mühe für seine Zuschauer und Hörer hätte machen wollen, wäre zumindest der Aufhänger einer Geschichte drin gewesen. So bleibt zugunsten einer abgeschriebenen Brochal-Berichterstattung aber auch diese Gelegenheit ungenutzt. Kennst du wahrscheinlich nicht mit Namen.
Ja, ich kenne aber den Artikel, das habe ich gelesen.
iPhone-Blog, Alex Olmer.
Ja, genau.
warte. Jetzt habe ich nur noch schwierigere. Aber
ja, komm, die schwierigen, die kriege ich doch hin.
Ja, da ist der 2011. Mal ganz kurz gucken. Oh Mann, der... Ja. Ah doch, ist Dezember. Meine Rolle in den Medien. Man könnte meinen,
weißt du, wer es ist? Aphelia.
Ja.
Ja. Okay, das ist ja schnell hier. Das ist zu nah dran. Ne? Müsste man so diese klassische Sprache eines. Apples nächste Revolution. Sprache.
Gut, ja.
Wenn Sie einem deutschen Technikjournalisten etwas zum Geburtstag schenken, so denken Sie an eines: Die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt. Mehr noch, die spektakuläre Einhüllung des Präsentes ist die Conditio sine qua non. Ohne die geht gar nichts.
Gut, ja.
Billiges Geschenkpapier, nein, das ist nicht gut, ja. Billiges Geschenkpapier führt zu unmittelbarer Abwertung des Überbrachten. So sieht die Leere aus den Reaktionen auf Apples Keynote am gestrigen Abend aus. Enttäuschung macht sich breit, konstatiert die Frankfurter Rundschau. Apple-Fans, Apple habe seine. Nein. Apple habe seine Fans genarrt, behauptet die Welt, obwohl doch eher der Autor von Gerüchten genarrt wurde, denen er Glauben geschenkt hat. Wenig Revolutionäres macht der Stern aus, was im Umkehrschluss bedeutet, selbst revolutionäres Ding reicht nicht mehr aus, um dem Revolutionstestosteronspiegel der Potemkinschen Redaktion auf Pegel zu halten. Eine besondere Form der Leserirreführung betreibt dagegen die Berliner Morgenpost und so. Das Blog hat tendenziell die Tendenz mit Print ist böse, wir sind die geilen Digitalen, würde ich sagen. Man kann auch so ein Ratespiel machen. Der Autor hat früher bei einer Zeitung gearbeitet und dort einen Blog betrieben.
MS4?
Nein.
Weiß ich nicht.
Aber er hat jetzt eine Unternehmensberatung, irgendeine 2.0-Beratung.
Sascha Lobo?
Nein.
Hatten wir den schon?
Nee.
Aha. Ja, das war jetzt ganz schön schwierige Sachen da aus. Der
hat dann produziert zwischenzeitlich, ich glaube, es ist wieder eingestellt, ein Internetmagazin, was an ein Männermagazin angehängt wurde.
Ah, Thomas Klüver.
Genau. Indiskretion, Ehrensache. Aber das war jetzt auch nicht so ein typischer Text.
Ja, jetzt bin ich ja erstmal wieder dran.
Ja.
Jetzt mal, nachdem wir so viele, das wäre einige nicht so gute Blogs dabei haben, jetzt hier Qualitätscontent. Kommunikation heißt, dass ein Sender, in Klammern Quelle, Informationen an einen Empfänger, in Klammern Ziel übermittelt. Wir haben uns leider längst daran gewöhnt, dass es zum Arsenal kriminalistischer Methoden gehört, Kommunikation zu überwachen, obwohl dabei oft auch Privates belauscht wird. Durch computervermittelte Kommunikation abzuhören, ist dabei sogar noch leichter. Es müssen gar keine Wanzen mehr eingebaut werden. Die Computer selbst werden zu Wanze, siehe Quellen-TKÜ. Sie nutzt die einzigartige Möglichkeit der Computertechnik, an der Quelle mitzulesen. Genau dann also, wenn die Telekommunikation noch gar nicht begonnen hat. Die Quellen-TKÜ ist somit ein Oxymoron, denn wenn gelauscht wird, bevor die Daten den Empfänger erreichen, liegt noch gar keine Kommunikation vor. Gleichzeitig ist der Begriff ein Euphemismus für Überwachung, noch dazu für eine heimtückische Form. Bei zwischenmenschlicher Kommunikation ist die Quelle ein Mensch. Dieser Mensch wird hier von seinem Computer bespitzelt, von einem System, von dem das Bundesverfassungsgericht sagt, dass wir ihm vertrauen können müssen. Der Terminus technicus täuscht somit darüber hinweg, dass der Staat die Technik in unseren Händen gegen uns wendet. Gleichzeitig sind Computer nicht nur Übermittler von Daten. Sie sind auch der Ort, an dem unsere Gedanken zu Informationen gerinnen, der Ort, an dem aus unseren Visionen Pläne werden. Da Computer inzwischen als Erweiterung unseres Gehirns gelten können,
ach, was ist denn
gehört das? Die Quellen-TKÜ dann wohl in die Waffenkammer einer Gedankenpolizei. Martin Hase, Neues Sprechblock.
Jetzt kann ich den Neusprechblog natürlich nicht bringen. Mein Bloggerjahr 2012 wird anders aussehen als das 2011er und ganz anders als 2009. Mit dem Verkauf von Basic Thinking hatte ich damals gar keine Scheiße.
Robert Basic.
Okay, der war zu einfach.
Der Dresdner Polizeipräsident muss seinen Posten räumen. Dies ist eine handfeste Konsequenz aus der Datensammelwut seiner Beamten, die in den letzten Tagen scheibchenweise ans Licht gekommen ist. Vor allem die Taz hat mit mehreren Berichten das ganze Ausmaß der Sache ans Licht gebracht. Mehr als 1 Million Verbindungsdaten hat die Polizei bei Netzbetreibern abgefragt, ausgewertet und in vielen Fällen illegal verwendet. Wer hat wann wo mit wem in Dresden gesprochen oder gesimst? Für die Polizei ist das rund um den 19. Februar kein Geheimnis. An dem Tag fand in Dresden eine Anti-Nazi-Demo statt. Festgehalten wurden die Handydaten aller Personen, die sich in mehreren Stadthallen aufhielten. Es traf also keineswegs nur Demonstranten, sondern schlicht jeden Bürger, Journalisten, Politiker, Ärzte und Anwälte eingeschlossen. In einem weiteren Fall, es geht um einen Brandanschlag, sollen Handydaten aus Funkzellen mit den Kundenlisten eines Baumarkts abgeglichen
werden. Das weiß ich, darüber habe ich auch mal geschrieben. Aber
Udo Vetter, Lorblog.
Okay. Letztens bin ich wieder über den Skandal um Daniel Cohn-Bendits Äußerungen gestoßen, die 1975 in seinem Buch Der große Bazar über die Sexualität von Kindern gemacht hat. In dem Buch findet sich die Schilderung von erotischen Erlebnissen, die er angeblich als Betreuer in einem alternativen Kindergarten hatte. Später hat er diese Passagen als rein provokative Erfindung abgetan. Die provokative Koketterie mit pädophilen Gefühlen war damals im Rahmen der sexuellen Revolution nicht unüblich. Als die Aussagen gemacht wurden, waren sie ohne Frage eine Provokation. Sicher rüttelten sie auch an einem Tabu. Skandalisierungsfähig waren sie allerdings noch nicht.
Komme ich nicht drauf.
Okay. Es sollte fast 30 Jahre dauern, bis 2011, als diese Worte wieder rausgekramt würden, ein Skandal losbrach und so weiter. Es ist interessant, wie diese ganze spezifische Form des Kontrollverlusts verlief.
Der Kontrollverlust lauert überall.
Gibt es solche Wörter, die man sofort erkennt? Also ich meine, komm mal, gib mir mal noch einen.
Ich habe noch einen, den kennst du auch sofort. Neues von der Content-Mafia. Ich habe noch einen. Also das wird euch jetzt sicher genauso überraschen wie mich.
Money Quote. Okay, dann würde ich sagen, der ist wahrscheinlich, Fefe ist einer der am schnellsten zu erkennenden.
Also mir geht es jetzt aus. Man will ja auch nicht, also man muss ja bei diesem, bei unserer kleinen Auswahl, die wir hier treffen, sagen, dass wir natürlich so ein bisschen Blogs, die man leicht erraten kann, rausgesucht haben. Allerdings jetzt nicht unbedingt die Blogs, die wir irgendwie die ganze Zeit lesen.
Nee.
Nicht, dass da jetzt irgendwie falsche Vorstellungen entstehen. Und jetzt irgendwie so Blogs wie Netzpolitik.org oder so sind natürlich einfach anhand der Themen immer sehr leicht zu erkennen, sodass man sich da dann etwas schwieriger raussucht.
Ja, ich suche jetzt mal noch was Schwieriges für dich aus.
Okay, suchen wir mal was Schwieriges.
Hä? Und? Erkennst du den?
Ich bin online.
Ah, Diekmann.
Richtig. Wow.
Geile Webseite.
Ja, aber der Blog nicht mehr. Das sieht irgendwie nach Flash aus.
Der Typ.
Ja. Ist das ein Scherz oder wollte ich mich verscheißern?
Ja, also unglaublich tolle Webseite.
Ja, das war der Rückblick. Metro Laut schaut ins Jahr 2011. Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die wir jetzt vergessen haben.
Und danken natürlich allen Teilnehmern
für die Bereitstellung des Contents. Okay, damit
zurück ins Internet.
Ciao.